Hi bei Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind eure Gastgeber, die Oberamateure Metin und Mike.
Ja, hallo, neue Woche, neue Episode. Willkommen bei Steilklatsch. Hier ist der Mike und auf der anderen Seite der Welt ist Metin. Hallo Metin.
In diesem Fall wirklich fast der Welt. Du bist in Wolfsburg, glaube ich, ne? Gerade aktuell.
Ja, vor ein paar Wochen. Ja, hallo. Vor ein paar Wochen hat der Paddy Ochs noch über Wolfsburg gesprochen. Jetzt bin ich da. Es ist immer noch die gleiche Stadt. Schön, klein, kompakt. Ja, und von daher.
Sehr schön. Liebe Grüße nach Wolfsburg.
Ja, liebe Grüße. Vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Und wir haben was zu feiern, Metin, ne?
Oh ja. Ganz, ganz aktuell. Brandheiß quasi. Vielen, vielen Dank. Ein großer Dank geht raus an Daniel Schmidt von der Frankfurter Rundschau. Kam heute ein ganz toller Artikel über unser Podcast Steilklatsch raus. Heute nur online, morgen dann in der Ausgabe. Toll geschriebener Artikel, sehr ausführlich, mit ein bisschen Cake, also wirklich schön gemacht. Danke Daniel an der Stelle.
Vielen Dank und das nächste Bierchen auf dem Platz oder wo auch immer geht natürlich von uns an dich, lieber Daniel.
Auf jeden Fall, ich bin dabei.
Danke, klasse. Zu unserem Gast, Metin.
Ja.
Es ist dein Kreis.
Ein hervorragender Jahrgang im Übrigen, habe ich vorhin mitbekommen. 76, überragend. Der Mann ist bei uns aus dem Kreis, aus dem Hochtaunuskreis. Man sagt hier bei uns Usinger Land, aber am besten stellt er sich mal selber vor. Bernd, schönen guten Abend.
Hallo ihr zwei.
Hi Bernd, grüß
dich. Hi. Und ja, klar, kann ich mich gerne vorstellen, aber erst auch nochmal Glückwunsch. Ich habe das schöne Artikelchen in der Rundschau auch schon gelesen. Top und auch bis jetzt alle Sendungen angehört. Ihr macht das echt gut. Ihr vertreibt damit in dieser schönen Corona-Zeit, die wir aktuell haben, uns Fußballern ganz gut die Zeit damit. Macht Spaß.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Ja, vorstellen. Bernd Moses, aktuell Vorsitzender vom Kreissportgericht im Hochtaunuskreis, jahrelang bei der Usinger TSG vorher in der Verantwortung gewesen, habe da hauptsächlich die Kaderplanung gemacht, habe aber auch vorher schon fußballmäßig relativ alles durchlebt, also in der Jugend selbst gespielt und dann irgendwann erkannt, dass mein Körper nicht fürs Fußballspielen gemacht ist und dann lieber mich auf andere Sachen beschränkt, habe selbst gepfiffen, habe 8 Jahre Jugend trainiert. Und bin dann schon als 16-Jähriger bei meinem Heimatverein der SG Mölche den Spielausschuss gewechselt, 2005, dann zur Usinger TSG gekommen und ja seit 2013 Vorsitzender vom Kreissportgericht im Hochtaunuskreis. Ja, das heißt, da ist eigentlich nicht mehr so viel, was noch bleibt, was man fußballerisch noch machen kann, oder?
Ich weiß nicht. Also hast du eigentlich alles erreicht, willst du damit sagen?
Ich alles erreicht, ich bin durch.
Apropos Kaderplanung, bevor wir loslegen mit unserem Talk, habe ich eine Grußbotschaft für dich von einem, ich weiß nicht, du sagst Kaderplanung, vielleicht hast du den damals auch geholt. Mike, spiel doch mal ab.
Gute Bernd, hier spricht ein ehemaliger Spieler der Usinger TSG. Ich bin damals 2011 mit meinem besten Kumpel vom KSV Kleinkarben nach Using gewechselt. Da warst du auch noch im Vorstand aktiv. Erinnere mich gern an die gemeinsame Zeit dort zurück. Hoffe, dir geht's gut. Wünsche viel Spaß gleich im Podcast und freue mich dann reinzuhören. Bis dahin, Grüße, ciao, ciao.
Bernd, erkannt?
Ja, das war nicht schwer. Der hat uns ja dann verlassen, dein Verein, lieber Medin. Das war der Eric Bueno Oliva. Ist, glaube ich, mittlerweile Spielführer bei dir, wenn ich es richtig weiß.
Das ist richtig, ja.
Und in der Tat war das aber einer der wenigen, die ich nicht geholt habe. Und er wird jetzt natürlich mich gleich verbessern. Ich habe ihm damals erzählt, Eric, du kannst nie aus Usingen weggehen. Du hast damals in der zweiten Mannschaft hast du dich 80 Minuten um die Kunstrasen in Usingen warm gelaufen, bist nicht reingekommen. Wir haben dich aufgefangen und dich zu dem gemacht, was du heute bist, aber er ist ja doch gegangen.
Ja, also ich kann jetzt muss ich natürlich sagen, dass er als Wrack zu uns kam. Ja. Und wir ihn dann wieder aufbauen mussten. Nein, Quatsch. Also Erik, ein ganz toller Typ, hat viele, viele Jahre bei euch in Usingen gespielt. Hat da, glaube ich, eine tolle Zeit erlebt und denkt da immer wieder gerne zurück. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Liebe Grüße an der Stelle an Erik. Danke nochmal.
Absolut, ja.
Da sind wir auch schon bei der Vereinsarbeit. Sag mal, Bernd, du sagst, du hast die Kaderplanung gemacht. Wir haben jetzt in den letzten Episoden oft Leute gehabt, die waren als Trainer tätig oder waren Spieler, haben aber selten Gäste gehabt, die jetzt ehrenamtlich für Vereine sich, ich will es fast mal sagen, aufgeopfert haben, das gelebt haben. Und du hast das ja viele Jahre getan. An dieser Stelle von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Helfer in den Vereinen, an das Ehrenamt. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Sag doch mal, wie war die Tätigkeit? Wie hast du das damals für dich ausgefüllt?
Es war prinzipiell, war das schon an sich sehr, sehr interessant, wenn aber auch sehr, sehr anstrengend, weil wir haben halt wirklich in Usingen mit jedem Spieler der ersten und zweiten Mannschaft Einzelgespräche geführt, plus halt die potenziellen Neuzugänge. Das heißt, in dem Bereich ab irgendwann so Anfang Januar, wenn du angefangen hast für die nächste Spielzeit, bis ja meistens halt wirklich in den Mai rein, hattest du im Endeffekt 80, 90 Spielergespräche zu führen. Und das ist schon nicht unanstrengend. Und dann gibt es natürlich auch heutzutage die Spieler, ja, ich sag mal, die Nummer 13 der zweiten Mannschaft beschwert sich eben auch, warum Ende Februar noch keiner mit ihm gesprochen hat. Und das macht das Ganze natürlich nicht so einfach. Aber insgesamt, wie gesagt, viele, viele Gespräche im Schnitt, ich habe es wirklich mal so aufnotiert, 80, 90 Stück mit eigenen und potenziellen Neuzugängen, die wir da geführt haben. Ja.
Das ist ja echt verrückt. Ja. Ich weiß, Usingen schätze ich als Verein sehr. Also das ist ein toller Verein und damals auch in Bornheim-Zeiten hatten wir richtig geile Duelle und es war immer fair und immer auf Augenhöhe und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist natürlich eine Geschichte, wenn du 80, 90 Gespräche führen musst. Metin, du bist Trainer. Du bist wahrscheinlich bei den Gesprächen auch involviert. In Bornheim war ich das auch. Jetzt habe ich glücklicherweise einen sportlichen Leiter, der das alles macht in Rottgau. Andi Humbert, vielen Dank dafür. Und ich weiß, es ist sehr zeitintensiv. Und vor allem, die Spieler sind ja nicht einfach, Bernd, oder? Ja. Du hast ja wahrscheinlich dann auch Jungs gehabt, die sind dann mit Traumvorstellungen gekommen. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, gut, es sind welche, die mit schönen Vorstellungen gekommen sind und meine Lieblingsgeschichte, ich darf den Namen nennen, war eigentlich die Geschichte Christian Ernst gewesen. Christian Ernst kennt vielleicht der eine oder andere noch. Ich glaube, dass er nicht mehr kickt. Ich weiß es nicht genau.
Der war mal kurzfristig auch beim FSV Frankfurt, glaube ich, ne?
Ja, genau. Hat damals bei Türkgücü Frankfurt gespielt, hat in Bad Homburg gewohnt und da habe ich mir gedacht, okay, Christian Ernst, kannst du mal anrufen, ob er jetzt von Bad Homburg nach Türkgücü fährt oder nach Usingen, macht jetzt ja nicht so viel aus. Probierst es mal. Hab den Christian angerufen, war ein nettes Gespräch erstmal am Telefon. Ja, er überlegt sich's und er meldet sich zurück. Es hat nicht lang gedauert, das war wirklich keine 24 Stunden später. Dann hatte ich dann einen Anruf, da war ein Murat Fill dran, auch den werdet ihr wahrscheinlich kennen. Ja. Und Murat Fill hat dann gesagt: Ja, Herr Moses, ich bin's, der Fill, ich bin der Berater von Christian Ernst. Ich wollte jetzt mit Ihnen mal über die Vertragsmodalitäten sprechen und das war dann auch der Moment, wo ich dann gesagt habe, alles klar, wir können uns mal treffen, aber das haben wir dann nicht mehr weiter verfolgt. Das sind halt so Dinge, ganz ehrlich, die mich im Nachgang, ja, jetzt mittlerweile schmunzel ich drüber, damals habe ich mich drüber aufgeregt. Gar nicht so ehrlich.
Mike, schön, was an die beiden. Hier, hör mal, da fällt doch gerade was ein. Und zwar hast du nicht vor 2 Jahren, als ihr in die Verbandsliga aufgestiegen seid mit Bornheim, hast du mich da nicht mal angerufen und gesagt, hier, sag mal, kennst du den und den Spieler, der muss da bei euch im Kreis spielen, bei Spielvereinigung 05 Bad Homburg damals.
Ja.
Der Berater von dem hat sich bei uns gemeldet. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, also ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen ein paar Jahre zurück, als die Geschichte eben vom Bernd erzählt worden ist. Es ist Wahnsinn, es ist total verrückt. Wir reden hier von Ligen 6, 7, 8 und 5, was auch immer. Da sollte, das hatten wir anfangs ja auch gesagt, der Spaß im Mittelpunkt stehen. Und es ist so, Bornheim damals vorletzter Spieltag aufgestiegen in Dortelweil 2-2. Das war übrigens vorgestern, vor 2 Jahren. Und einen Tag später, an diesem Montag, hatte ich ungelogen 8 WhatsApp-Nachrichten von Spielern, die sich angeboten haben, plus nochmal 3 Nachrichten von Beratern von Spielern, die mir den Lebenslauf mit inklusive Bild und so weiter zugeschickt haben. Und ich habe gemeint, ey, ich bin dann teilweise dran und habe gesagt, hier, was weißt du denn eigentlich über die SG Bornheim? Ja, und die konnten mir keine Antwort geben. Die konnten mir nicht sagen, welcher Platz es ist. Hier könnte man nicht sagen, welches System gespielt worden ist und so weiter. Sondern die haben dann einfach nur gesehen, ach ja, hier, guck, steigt eine Mannschaft in die Verbandsliga auf. Ich möchte da jemanden drin haben. Und das ist natürlich dann auch super schwierig, Leute zu finden, die den Charakter haben, die den Teamgedanken spüren und Bock haben, einfach nur Fußball zu spielen in der geilen Kameradschaft und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Ja, und Using, es ist natürlich auch ein geiler Verein. Und wenn du da natürlich auch ein bisschen rumtelefonieren musst, ich glaube, dass der ein oder andere doch sehr offen war, nach Using zu wechseln, oder Bernd?
Ja, in der Tat. Also insgesamt kann ich mich nicht beschweren. Wir haben viele, viele Gespräche geführt und ich habe zumindest versucht, ich meine, das ist natürlich in so einem Erstgespräch, was mal eine halbe Stunde dauert, aber auch mal zwei Stunden, ist es natürlich relativ schwierig, das im Endeffekt abzuklopfen. Und ich habe zumindest versucht, auch nach dem Charakter zu gucken. Also da gibt es auch eine Geschichte im Endeffekt zu. Es sollte ein Stürmer verpflichtet werden, nachdem uns der Kai Schnitter, der wird euch auch ein Begriff sein, verlassen.
Ja.
Kai ging weg und wir haben einen Stürmer als Ersatz gebraucht. Und ich hatte einen aufgetan, damals in der zweiten Mannschaft von Kleingraben. Der Junge spielt noch, deswegen lassen wir den Namen jetzt mal weg. Und ja, das kam irgendwie an die Mannschaft. Und da hatte ich innerhalb von kürzester Zeit ja mehrere, damals noch SMS aus der Mannschaft raus, den wollen wir nicht. Wir schießen lieber 20 Tore weniger, aber den wollen wir vom Charakter her im Endeffekt nicht bei uns dabei haben. Hat mir damals tierisch imponiert und habe gesagt, alles klar, du bist scheinbar beim richtigen Verein, wo eben auch die Jungs trotz damals einer guten Platzierung in der Gruppenliga sagen, hier nicht Tore und Erfolg um jeden Preis, sondern es muss auch ansonsten stimmen.
Na klar, natürlich. Ja. Und vor allem Using, die können ja auch feiern. Ne? Also, aber das ist eine Sache, da würde ich gerne später noch drauf hinaus, weil jedes Mal, wenn ich so verknüpfe, Using und so, also die sind ja nicht nur stark auf dem Platz, sondern halt auch echt gut an der Flasche. Eine Sache habe ich hier, Bernd. Du hast nicht nur Spieler glücklich gemacht am Telefon, sondern es gab auch Jungs, die waren dann so ein bisschen enttäuscht, als sie deine Nummer auf dem Display gesehen haben. Weil in dem Usinger Raum ist es so, jeder hat wohl deine Nummer gehabt und jeder hat da gehofft, hier, Bernd, ruf mich doch bitte an. Und jetzt hier mal eine kleine Geschichte.
Ich befürchte, ich weiß, was kommt.
Das Telefon klingelt beim Marcel Kopp. Hallo, ich bin Marcel Kopp. Bernd Moses ist am anderen Ende und sagt, hallo, Koppi, schön, dass ich dich dran habe. Denk ja nicht, dass die UTSG dich verpflichten möchte. Ich brauche nur die Nummer von deinem Kumpel Christian Adler. Hast du die? Marcel Kopp, etwas enttäuscht, sagt, Bernd, ich leg auf und schick dir gleich die Nummer. Trotzdem danke für deinen Anruf und vielleicht wird es ja irgendwann mal was mit uns. Naja, die weitere Geschichte kennt ihr. Danke.
Ja, ja. Die Geschichte kriege ich so etwa einmal im Halbjahr erzählt, deswegen
hast du dir schon gedacht. Ja.
Ich will aber auch was dazu sagen und das ist jetzt, hört sich jetzt der Heilige an, wenn ich das so sage. Ich habe damals, ist ihm aber auch erklärt, warum ich ihn nicht verpflichten wollte, weil ich habe damals zu Marcel schon gesagt, Marcel, ich habe dich gesehen in Wölster, du spielst da mit dem Adler zusammen, mit dem Condin, mit dem Vigando, das war eine gute Mannschaft. Aber Marcel, bitte geh nach oben. Geh in die Hessenliga, geh nicht nach Using, geh nicht, was weiß ich, irgendwo in die Gruppenliga, geh in die Hessenliga, versuch mehr im Endeffekt rauszuholen. Er hat es dann später gemacht, nachdem er vorher noch mal bei uns in Using waren. Und ist ja dann in Seligenstadt, ich glaube, 2 Jahre hat er in der Hessenliga gespielt. Aber das war wirklich der Grund, dass ich damals gesagt habe, nee, klar, hätte ich gern so einen geilen Spieler in Using. Aber ich habe in dem Fall wirklich an Spieler gedacht und habe gesagt, ja, du bist zu mehr geboren.
Beeindruckend, ja. Metin, oder?
Ja, also ich habe von einem gemeinsamen Bekannten, vom Björn Berminghaus, liebe Grüße im Übrigen.
Danke. Liebe Grüße.
Der hatte mir schon gesagt, man glaubt es nicht. Der Bernd hat ein riesiges Netzwerk. Bernd, wie ist es denn dazu gekommen? Also wie kam es denn, dass du wirklich so viele Spieler im Rhein-Main-Gebiet kanntest oder gesehen hast? Wie hast du dir das denn aufgebaut? War das jetzt alles Eigeninteresse oder war das dann irgendwie, hat sich das so ergeben wie so eine kleine Welle? Wie kam es denn dazu, dass du so ein richtig gutes Netzwerk hast?
Ja, im Endeffekt einfach nur viel, viel sprechen und viel, 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 viel sichten. Ich war also wirklich viel auf irgendwelchen Sportplätzen, in der Wetterau, im Hochtaunus, Frankfurt weniger, weil meistens waren die Jungs aus Frankfurt schwierig zu bezahlen für die Usinger TSG. Aber gerade in der Wetterau und im Hochtaunuskreis habe ich eigentlich mehr oder weniger zu dieser Zeit zumindest jeden gekannt, der den Ball über 15 Meter spielen konnte. Und ja, das waren schon ein paar. Und ansonsten, aber auch konntest du immer wieder auf gute Informanten im Endeffekt zurückgreifen. Das heißt zum Beispiel an Christian Adler, ich weiß, der ist nicht überall hoch angesehen, der ist natürlich als Gegenspieler sehr, sehr unangenehm gewesen, deswegen wird er von dem einen oder anderen nicht gemocht. Aber von dem hast du immer eine gute Auskunft auch bekommen, wenn du irgendwie eine Frage zum Spieler in der Wetterau gehabt hast, im Hochtaunuskreis, ganz ehrlich, die habe ich wirklich durch das Sichten auf den Sportplätzen mehr oder weniger alle gekannt und bin halt auch umhergefahren, damals haben wir einen Torhüter gesucht, habe ich mir Ilbenstadt gegen Karben 2, den Alexander Jörg in Karben, den Dennis Jürer in Ilbenstadt angeguckt, die beide ich für sehr gute Torhüter halte, leider der Alex Jörg musste viel zu früh aufhören und ja, also gesagt, einfach viel sprechen, viel durch die Gegend fahren und halt auch immer wieder Kontakte knüpfen mit den Herrschaften vor Ort.
Ganz kurz zu Alex Jörg. Wir haben letzte Woche in der Folge und der Episode haben wir jemanden gesucht, der uns vielleicht einen Kontakt machen kann in die Fanszene. Mädchen, kannst du dich erinnern?
Richtig.
Genau.
Richtig.
Und der Alex Jörg hat direkt am nächsten Tag gesagt, du hier, Mike, ich habe euren Podcast gehört, ihr sucht euch einen Kontakt. Hier ist er, meldet euch mal. Geiler Typ, der hat ein bisschen was zu erzählen und Alex, tausend Dank, warst nicht nur ein geiler Torwart, bist ein sehr geiler Trainer, sehr erfolgreich auch in der Talentförderung und von allem daher mach weiter so und danke für das Zuhören und für die Kontakte. Und ja, Bernd, geil, wenn man so viel Netzwerk hat, beeindruckend. Aber es ist ja nicht nur das Netzwerk an sich, sondern du bist ja auch ein sehr entspannter
Zeitgenosse.
Zeitgenosse, wir kennen uns von unserem Stammtisch. Haben wir uns ja auch ausgetauscht und es ist halt immer sehr nett, dir zuzuhören, weil du hast natürlich auch deine trockene Art, dieser Humor, das ist geil, aber du hast natürlich auch diese Authentizität. Du hast Bock, obwohl du Köln-Fan bist, sorry, ja, du hast auch diesen Bock, da was zu leben und zu denken und das, was du sagst, haust du raus und es ist geil und ihr hört mal gerne zu.
Mich würde ja jetzt mal interessieren, warum oder beziehungsweise, was hat dich denn dann angetrieben, diese Vereinsarbeit aufzugeben und in das andere Metier, also in dem du jetzt als Vorsitzender des Sportgerichts bist, was hat dich dazu bewogen oder wie kam es dazu, dass du dann also die UTSG im Prinzip erstmal zur Seite geschoben hast? Wie kam es dazu?
Also im Endeffekt schlaucht es natürlich auch, wenn du über mehrere Jahre hinweg, und das waren bei mir im Endeffekt 7 Jahre, die ich das in Using betrieben habe, halt wirklich diese Vielzahl an Gesprächen führst. Es wiederholt sich immer wieder, du wirst halt auch doch von Spielern immer wieder enttäuscht. Also vielleicht eine Geschichte dazu, eine meiner Lieblingsgeschichten ist immer, in den 7 Jahren hat Using kein einziger Spieler, doch falsch, hat Using kein einziger Spieler verlassen, der gesagt hat, hier, ich bin schuld, dass ich jetzt quasi gehe. Oder wir hatten da einen einzigen Fall, das war der Otto Weber. Der Otto Weber hat später auch in Using gespielt, den wollte ich aber 3 Jahre vorher schon verpflichten. Kam nach Using ins Training und hat eben gesagt, hier, ich will mal mittrainieren, will mir das Ganze mal angucken. Der kam nach dem Training zu mir und hat gesagt, Bernd, ich werde nicht kommen, das ist mir zu schnell. Das heißt, das Trainingsspielchen war ihm im Endeffekt zu schnell gewesen. Der kam aus der Kreisoberliga damals in Staden und hat gesagt, ich schaffe das nicht. Und diese Ehrlichkeit, das ist ein super Typ, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, vielleicht nur vom Platz, ein super Typ, das ist der Einzige, der wirklich in diesen ganzen Jahren gesagt hat, okay, es liegt an mir. Sonst waren die Mitspieler schuld, war der Trainer schuld, war das Konzept schuld oder was weiß ich was, warum ein Spieler nicht zu uns gekommen ist oder uns verlassen hat. Aber mal wirklich an die eigene Nase greifen, wurde halt im Endeffekt immer weniger. Und das war das, wo man nachher ein bisschen ausgelaugt war. Und ich bin ja schon zu Usinger Zeiten auch im Sportgericht im Endeffekt gewesen. Und 2008 zum Beisitzer im Sportgericht gewählt worden, wo ich noch in Using aktiv war. 2012 dann zum stellvertretenden Vorsitzenden. Da habe ich dann in Using aufgehört. Und 2013, nach dem ja relativ plötzlichen Tod von Alfred Schülli, bin ich dann als Stellvertreter im Endeffekt automatisch nachgerückt und bin halt eben seit 2013 dann jetzt Vorsitzender im Sportgericht.
Puh, ja, also das, was er gerade sagt halt, Mike, ich glaube, das können wir ja auch irgendwo ein bisschen bestätigen, dass es oftmals halt nicht an den Spielern liegt, ne? Augenzwinkern hier, Augenzwinkern da.
Ja, die Ironie des Ganzen. Also ich gehe davon aus, dass es jetzt schon ein paar Jahre ist. Also ich bin jetzt 12 Jahre Trainer, habe das schon mitbekommen, vorher als Spieler auch ein Stück weit. Es ist so, dass man ja auch im Austausch ist. Metin, wir tauschen uns aus, du hast mit anderen Trainerkollegen in Austausch. Bernd, wir sind im Austausch. Also es ist ja eigentlich sehr transparent alles. So, und Spieler versuchen ja auch gegenseitig die Vereine auszunutzen. Sie sagen, hier, ich habe ein Angebot von Mannschaft XY, die bieten mir das plus eine Kiste Bier und dann gehst du zum Trainer und sagst, hier, ihr sprecht unsere Spieler an, wie kann das sein? Keine Ahnung. Ja, also das sind dann auch so Momente. Und das schlaucht, weil vor allem, wenn du 80, 90 Gespräche hast, hast du 80, 90 unterschiedliche Meinungen. Genau. Ja, und das ist ganz, ganz schwierig, da auch diese Empathie zu haben und auch diese Wertschätzung zurückzubekommen. Ihr habt es eingangs im Gespräch gesagt, das ist was Ehrenamtliches. Ja, also Gespräche führen, das braucht Zeit, Vorbereitung, Nachbereitung und im Austausch mit dem Trainer. Ich weiß nicht, Bernd, wie war es bei euch? Ist der Trainer involviert gewesen?
Bei einigen Gesprächen. Also ich sage ganz ehrlich, zumeist nicht. Also bei dem bestehenden Kader, wenn wir mit dem gesprochen haben, war der Trainer eigentlich nie involviert, außer es hat ein Spieler ausdrücklich gewünscht. Bei Neuzugängen kam das ein oder andere Mal vor, dass eben der Trainer mit dabei ist. Wobei von der Planung her wir kein Gespräch geführt haben, bevor der Trainer für eine neue Saison festgestanden hat. Also wir hatten ja schon unsere feste, Chronik erstmal mit dem Hauptsponsor alles abklären, dann den Trainer für die kommende Saison festmachen, mit dem Trainer natürlich sprechen, was hat er für Vorstellungen, wen will er aus dem aktuellen Kader behalten, auf welchen Positionen will er sich verstärken. Er durfte natürlich ein paar Namen einbringen, wäre schlimm, wenn nicht. Und im Endeffekt dann das Ganze angehen.
Okay, ja.
Metin. Schön. Also Using, ich kann das ja hier auch sagen, ich bin ja nicht so weit weg. Einer der wirklich vorbildlich geführten Vereine hier im Hochtaunuskreis, nicht umsonst seit Jahren mit der stärkste Verein hier bei uns in der Gegend. Ich kann da aus der Entfernung, wie gesagt, ne, ohne jetzt Details zu wissen, nur sagen, Hut ab vor der Arbeit, die da geleistet worden ist in den letzten Jahren. Also ich sage mal 10, 15 Jahre jetzt, muss ich schon sagen, gute Arbeit dort in
Using. Definitiv. Definitiv.
Ich darf, muss aber da in dem Zusammenhang muss ich einen Namen erwähnen, was der Olaf Best für ein Feuerwerk abbrennt an ehrenamtlicher Tätigkeit für die Usinger TSG seit Jahren, was der für Stunden opfert, was der für eine Leidenschaft mit einbringt. Der hat beim Aufstieg bittere Tränen geheult, bei dem letzten in die Verbandsliga. Da merkt man, was für ein Druck im Endeffekt dann auch auf diesen ehrenamtlich Tätigen ist. Und ohne den wird es die Usinger TSG Fußballabteilung in dieser Form überhaupt nicht geben.
Und ja, das ist wohl richtig. Also an der Stelle liebe Grüße an Olaf. Das darf man natürlich wirklich nicht vergessen. Ganz, ganz große Nummer. Das ist schon richtig, ja.
Genau, aber wir waren ja jetzt schon ein Stück weiter. Ja. Kreissportgericht, Bernd. Auch da ziehe ich alle Hüte, die ich habe. Ich habe viele Mützen, die ziehe ich alle. Weil es ist ja auch so, dass so ein Gericht auch was aussagt. Ja, es ist ja so, du fährst ja dahin, verhandelst gewisse Dinge, hast dann auch unterschiedliche Geschichten. Es ist ja auch so, dass mit der Wahrheit auch nicht immer hundertprozentig dass das abgerufen wird, sondern dass man da auch unterschiedliche Meinungen hat, wie gesagt. Erzähl doch mal ein bisschen was davon. Wie geht's dir denn, wenn du in so eine Sitzung reingehst und weißt, jetzt kommt so ein Brett vielleicht?
Ja, ich sag mal, du musst im Endeffekt einfach damit leben können und vorher schon akzeptieren, dass du angelogen wirst. Das ist mal einfach Fakt. Ja. Und wenn du in eine Sportgerichtssitzung reingehst, hast du im Normalfall so zwischen zwei und drei, sag ich mal, unterschiedliche Varianten eines Spiels, die du erlebst. Mannschaft A, Mannschaft B und die dritte Variante ist dann oft noch der Schiedsrichter, die Sache dann komplett eben anders gesehen hat. Und da musst du halt gucken, dass du dir daraus irgendwie eine Meinung bildest. Auch da wieder ist ein bisschen Netzwerk nicht von Nachteil, wenn du eben dann mit dem einen oder anderen Spielernamen schon was anfangen kannst, dann kannst du eben sagen, okay, du kannst den ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter im Endeffekt einschätzen. Und in den Sitzungen selbst ist das aber auch alles meist wieder entspannt. Das heißt, wenn es wirklich auf dem Sportplatz irgendwo mal eskaliert ist, ist es meistens ja unter sehr, sehr viel Adrenalin und der Anspannung passiert. Und das ist doch in über 90% aller Fälle bei der Sportgerichtsverhandlung dann wieder Ruhe eingekehrt. Und ich versuche das natürlich auch mit dem einen oder anderen Witzchen aufzulockern, weil nichts Schlimmes. Was machen wir? Wir machen ja Treffen, wir sprechen Hobbyverbote aus. Sonst machen wir ja nichts. Ja, wenn die sagen, hier, du dürfst so und so lang eben nicht auf dem Platz und dürfst deinem Hobby eben ausschließlich nur im Training jetzt erstmal nachgehen und dürfst eben mal deine 4, 6, 8 Wochen, wie lange auch immer, eben nicht kicken. Ja. Und deswegen.
Du sagst gerade 4, 6, 8 Wochen. Ja, du sagst gerade 4, 6, 8 Wochen. Man darf natürlich eins nicht vergessen. Wir haben gerade über ein bisschen Prämie hier, ein bisschen Prämie dort gesprochen. Das kann dem einen oder anderen auch schon ein bisschen wehtun. Ne? Der sollte dann schon aufpassen, was er da so macht oder sagt. Ne? Was war denn eigentlich die härteste Strafe, die du aussprechen musstest? Oder gegen wen oder was? Oder was ist da passiert? Kannst du dich noch erinnern?
Ich finde, es gibt keine harten und keine milden Strafen. Die Strafe sollte im Endeffekt dem angemessen sein, was passiert ist, und dann passt sie. Deswegen finde ich jetzt die Sache hart relativ schwierig dabei. Klar, wenn man rein nach Spielen geht, wir haben mal eine Geschichte gehabt in Mammolsheim, ist jetzt ein paar Jahre her, wo eben drei Mannschaften sogar im Endeffekt, Mammolsheim hat gegen Wehrheim gespielt, ein paar Oberhöchstädter Jungs waren als Zuschauer dabei, und dann gab es hauptsächlich Reibereien zwischen den Wehrheimern und den Oberhöchstädtern, die im Aufstiegskampf alle drei Vereine waren, und dann kam am Schluss eben aufgrund von, ja, sie haben sich halt im Endeffekt da geprügelt, kam am Schluss insgesamt 80 Spiele Sperre raus. Und jetzt kann man natürlich sagen, das war fürchterlich hart, aber für das, was passiert ist und die Anzahl der Spiele, bin ich heute auch immer noch der Meinung, dass das angemessen ist. Wobei auch wir im Sportgericht natürlich weit weg von fehlbar sind. Ja? Wir sind, wie ihr so schön in eurem Podcast auch habt, wir sind Amateure. Ja?
Das Ding, was du gerade erzählt hast, war ja auch in der Bild-Zeitung ähnlich.
Ja, ist richtig. Das ist zum Glück der einzige Fall aus dem Hochtaunuskreis in der Bild-Zeitung. Und auch hier ist es wichtig, dazu zu sagen, dass im Hochtaunuskreis ja 99% aller Spiele ohne sowas auskommt. Und wir insgesamt ein sehr, sehr fairer Kreis sind. Wir haben deutlich weniger Sportgerichtsfälle wie beispielsweise in Frankfurt oder in Offenbach. Und, also deswegen ist das die absolute Ausnahme gewesen. Und ja, die Bild-Zeitung hat mich damals kontaktiert. Ich habe sehr, sehr wenig dazu gesagt, aber es wurden halt auch Fotoaufnahmen damals gemacht von einem Journalist der Frankfurter Neuen Presse. Ja. Die wurden natürlich an die Bild-Zeitung verkauft. Und dann war natürlich oben drüber gleich mal das Urteil, habe ich an dem Abend gesprochen. Das hat auch die Bild-Zeitung mitbekommen. Und dann stand dann eben ganz in dicken Lettern 80 Spiele Sperre für diese Kreisliga-Schlägerei. Und da wünsche ich mir halt auch manchmal von den Medien, ihr habt es in einer der letzten Folgen auch schon gesagt, lasst uns doch bitte mehr über ein 4-4 in der Kreisoberliga schreiben, wie über irgendwelche Idioten, die sich da gegenseitig auf die Nuss hauen.
Ja, und schön gesagt. Und wie gesagt, die Medien, das ist ein Thema für sich. Da würde ich auch gerne einen Gast dazu einladen, weil es ist aus meiner Sicht ist die Bild-Zeitung, sorry, ja, also braucht man nicht. Das ist meine persönliche Meinung, weil da auch der sehr, sehr viel drinsteht, was auch Angst machen kann und so weiter. Und von daher ist es einfach schwierig, ja, wie Bernd eben schon gesagt hat, es gibt so viele tolle Momente auf dem Platz, sonntags und samstags, das sollte man hervorheben. Und Thorsten Bastian hat es, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon gesagt, dass viele, viele Prozente, über 90% der Fälle, da läuft es problemlos und gibt es keine Themen. Ja, also von daher meine Meinung.
Was mir gerade, ich habe heute Nachmittag in der Vorbereitung mal ein bisschen geguckt, was so an interessanten Sperren im Profifußball gab. Und da gibt es einen Hector Reynoso. Ich glaube, das ist Südamerika. Der hat mal irgendwie ein halbes Jahr Sperre bekommen, weil er einen Gegenspieler angehustet hat und gesagt hat, er steckt ihn mit der Schweinegrippe an. Also zu dieser Zeit muss es gewesen sein. Stell dir das mal heute vor. Jetzt sagen die hier, in 3 Wochen oder in 4 Wochen dürft ihr wieder trainieren. Im September soll wieder gespielt werden. Und dann passiert sowas, Bernd. Da sagt er, hustet sich da durch die Gegend. Ihr kriegt jetzt hier alle Corona. Also, was war denn die kurioseste Sperre, die du ausgesprochen hast?
Ja, kurioseste Sperre war prinzipiell aus dem Jugendspiel raus, meiner Meinung nach. Zumindest war es die kurioseste Schiedsrichterbeleidigung, die ich je gehört habe. Ein Trainer eines D-Jugendspiels, natürlich, wie gesagt, auch weit weg von Vorbild in dem Fall, hat zum Schiedsrichter gesagt, du siehst aus wie ein Schwan beim Pissen. Habe ich auch noch nie vorher und nachher gehört.
Ich habe noch nie einen Schwan beim Pissen gesehen.
Ich auch nicht, ich war gerade auch überlegt.
Wie sieht sowas aus? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann ging es natürlich weiter. Also damit war es noch nicht erledigt. Der Schiedsrichter hat dann bei den D-Jugendlichen nachgefragt, hat gesagt, wer ist denn der Mann? und hat den Spielführer gefragt. Der Mann war der Vater vom Spielführer, aber auch der Jugendliche konnte sich nicht an den Namen von dem Mann erinnern. Und nachdem er sämtliche Betreuer und Spieler durchgefragt hat im D-Jugendbereich und keiner den Namen preisgeben wollte, von dem, der eben jetzt gesagt hat, dass er aussieht wie ein Schwan beim Pissen, hat er das Spiel dann abgebrochen. Und da siehst du, aus wie wenig im Endeffekt, aus so einem ja, blöden Spruch, der natürlich nicht geht, aber was da draußen im Endeffekt entstehen kann. Da werden die Jungs am Fußballspielen gehindert, weil eben dann der Name nicht rausgerückt wird, wegen so einer ja, blöden Beleidigung.
Aber du hast es gerade angesprochen. Fakt ist ja schon, dass jetzt, sag ich mal, bei euren Urteilen wahrscheinlich, also du kannst mich gerne korrigieren natürlich, aber im Prinzip gilt, der Schiedsrichter muss geschützt werden. Ist das irgendwie so eine ungeschriebene Regel, ein ungeschriebenes Gesetz? Oder was kannst du dazu sagen?
Ja, also es ist sogar in der Satzung verankert. Da steht erstmal drin, der erste Bericht des Schiedsrichters hat die Vermutung der Richtigkeit. Das ist jetzt natürlich hochoffiziell, wenn ich das so formuliere. Das heißt erstmal, das, was der Schiedsrichter, ist ja eigentlich der einzig Neutrale auf dem Sportfeld, was der sagt, ist erstmal im Endeffekt Gesetz. Natürlich gibt es dann auch eine freie Beweiswürdigung, so heißt das Ganze, wo dann eben geguckt wird, okay, ja, auch wenn alle anderen der Meinung sind, es war nicht so, wie der Schiedsrichter sagt, dann dürfen wir auch an anderen glauben. Aber deswegen ist es natürlich bei einem Aufeinandertreffen, Schiedsrichter sagt das eine, Verein sagt das andere, hat erstmal zu ja einer hohen Prozentzahl, nicht 100%, aber einer hohen Prozentzahl, hat erstmal die Aussage des Schiedsrichters die Richtigkeit. Das heißt, wenn du da eine Chance haben willst, irgendwie eine Sperre von deinem Spieler zu umgehen, musst du gucken, dass du den gegnerischen Verein mit ins Boot holst. Das darf natürlich aber auch keine Gefälligkeit sein. Also das muss im Endeffekt schon passen. Ja. Nur weil eben nach dem Spiel auf einmal wieder alles gut ist, was während dem Spiel hektisch war, darf natürlich auch nicht der gegnerische Verein sagen, okay, hier, ich unterstütze dich, dass er eben nur 2 statt 4 Spiele bekommt und sag, war doch alles gar nicht so schlimm.
Ist eine Kamera hilfreich in dem Moment? Weil heutzutage ist es ja auch so, es sind sehr, sehr viele Handys am Sportfeld. Es werden Freistöße gefilmt, es werden die Körpersprache der Spieler gefilmt, es werden Spiele komplett gefilmt. Und das ist ja auch so eine Sache. Kann man das nutzen später?
Absolut. Und den Fall hatten wir auch schon. Also auch da eine Geschichte zu. Eins der insgesamt eigentlich unschönsten Sachen, die ich hatte, wo aber eine Kamera sehr gut dann im Endeffekt dazu beigetragen hat. Es war ein A-Jugendspiel im Hochtaunuskreis. Ich lasse die Mannschaften jetzt mal weg. Es hat Mannschaft A gegen B gespielt. Ein verletzter, das war im Mai, das heißt, es waren Abiturprüfungen. Ein verletzter Spieler von B kam auf den Platz zu seinen Jungs und hat gesagt, hier, schon ein bisschen angehäft von den Abiturprüfungen, wie gesagt, und den Feiern danach. Ich mache jetzt im Endeffekt, mir schließen eine Wette ab, ich laufe jetzt ans Flitzer über den Platz. So, das heißt, er hat sich bis auf die Unterhose ausgezogen, ist bei diesem A-Jugendspiel im Hochtaunuskreis vor geschätzten 6 Zuschauern, ist er dann eben über den Platz gelaufen ans Flitzer. Ja, erstmal lustig, das sehe ich auch ein. Mannschaft A hat sich dadurch aber provoziert gefühlt und hat den Flitzer verfolgt. Mannschaft B hat gesehen, oh, unser Kumpel wird verfolgt und hat Mannschaft A verfolgt. Was ist daraus entstanden? Ja, leider auch wieder eine Keilerei, die im Endeffekt dann wirklich so geendet ist, dass sogar 5 Jungs von Mannschaft B dann auf dem Weg zum Auto noch abgefangen wurden und ein Polizeieinsatz notwendig war. Also Mann, wir haben Mann. Im Endeffekt unschöne Sachen, aber nochmal absolute Minderheit. Und hier kam wirklich dann, das Ganze wurde natürlich, es war ja die Wette, mit einer Kamera gefilmt. Und man konnte dann keiner von den Beteiligten der Sportgerichtssitzung, oder ganz wenige, wussten im Endeffekt, dass da ein Video dazu vorliegt und man konnte halt in dem Fall hervorragend dann die vorausgegangenen Lügen in der Sitzung im Endeffekt entlarven. Wahnsinn. Deswegen, also Kamera macht absolut Sinn, wenn ihr irgendwie entlastend für irgendwas das einsetzen könnt, macht's bitte.
Ja, weil ich habe gefragt, weil unser Kollege Albert Nsia, der jetzt Albert Staudt heißt, der hat drei Ecken, eine Elfer, der hat in Bornheim mal ein Spiel gefilmt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir da gespielt hatten, damals als Bornheimer Trainer. Und da gab es eine Szene, Spieler von Bornheim fault einen gegnerischen Spieler. Schiri pfeift, zieht die rote Karte. So, und nach dem Spiel sind wir hin zum Schiri und er hat gemeint, ja, offene Sohle von hinten rein und so weiter. Und wir so, Wahnsinn, wir haben es auf Video, wir sind anderer Meinung. Und der konnte sich, hat er doch gesagt, nee, das war so und so weiter. Und dann gab es dann die Rückmeldung, ich glaube 6 Wochen Sperre oder 6 Spielsperre, das müsstest du auch gleich mal erzählen, Bernd, wie das da aussieht. Mhm. Und dann hatten wir aber das Video und konnten dann das einreichen und beweisen, dass es nicht so war, wie der Schiri es gesehen hat. Hier geht es nicht um Lügen oder irgendwas, sondern einfach von der Wahrnehmung. So, und dann war es dann so, dass die Spiele auf zwei oder die Sperre auf zwei Spiele reduziert worden ist. Und von daher ist es auch hilfreich gewesen in dem Moment, weil Albert da gefilmt hatte. Ne?
Ja, nein, deswegen insgesamt eine gute Sache. Klar, muss datenschutzmäßig ein bisschen aufpassen. Also deswegen gerade bei Jugendspielen sehr, sehr vorsichtig sein, was das Filmen angeht. Bei Seniorenspielen ist es kein Thema. Die Spiele dürfen gefilmt werden.
Super. Ja.
Gut, dann werde ich das jetzt mal organisieren bei
uns. Metin, ich wollte gerade sagen. Das war
jetzt keine Fälle, aber wer weiß. Nicht schlecht so auf jeden Fall.
Definitiv.
Sag mal, Mike, du hast mich doch letztens irgendwie mal gefragt, irgendwie bei einem Gespräch, ich weiß nicht, ob das war, als wir die Fotos gemacht haben, weißt du eigentlich, was der Unterschied ist zwischen Schiri, du Arschloch und Schiri, sie Arschloch?
Ja, weil es ist
Und da habe ich gedacht, wie meinst du denn das jetzt?
Ja, weil im Endeffekt ist es doch auch so, wenn du zum Polizist sagst, du Arsch, es ist was anderes, wenn, wenn er sagt, hier, sie Arsch. Und Bernd, wie ist denn das? Erklär's uns bitte.
Ganz ehrlich, interessiert mich sportgerichtsmäßig überhaupt nicht, ob er du oder sie sagt. Arschloch ist Arschloch. Und im Sportgericht ist es dann im Endeffekt egal. Wir machen natürlich bei Beleidigung gibt es natürlich eine Abstufung. Wenn es jetzt einfach nur, hier, Schiri, du brauchst eine Brille, sind wir eben in der unteren Kammer der Strafhöhe. Oder halt, wenn es wirklich an die ganz persönliche Beleidigung reingeht, ja, beliebt, leider Gottes, ist halt immer noch, der darf man es hier so sagen, der Hurensohn im Endeffekt, der halt doch immer mal wieder genutzt wird, sind wir halt dann gleich deutlich höher. Also es gibt da schon Abstufungen, aber ob du oder sie, das ist uninteressant.
Ja, wieder was dazugelernt.
Ja, aber es ist eins ist aber auf jeden Fall Fakt. Wenn man schon mal irgendwie einen negativen Ruf hat, als, ob als Verein oder aber auch als Spieler, Einzelspieler, dann hat man schlechte Karten, wenn man da öfter bei euch vortanzen muss, richtig?
Es gibt eine Regelung, dass du quasi Wiederholungstäter auch im Sportrechtlichen sein kannst. Heißt, wenn du innerhalb von einer Saison oder innerhalb von einem Jahr, also saisonübergreifend innerhalb von einem Jahr, zweimal auffällig wirst, bist du ein Wiederholungstäter und dann muss deine Sperre, oder darf deine Sperre eben nicht mehr die Mindestsperre sein und muss ein bisschen nach oben korrigiert werden. Und eins ist mal völlig klar, auch wir sind nur Menschen, wir versuchen natürlich immer nur den das erstmal zu lesen und dann die Sperre draus auszusprechen, wobei das ja mein Einzelrichter, der Dieter Letzius, macht. Ich mache ja nur die Sportgerichtssitzung. Das heißt, wenn entweder ein Widerspruch da ist oder wenn ein bisschen mehr passiert. Aber eins ist natürlich auch klar, wenn du jetzt einen und denselben Namen die dritte Saison hintereinander liest, dann hast du natürlich auch im Kopf mal, okay, plus eins.
Ist so. Und es ist ja auch spannend, nicht nur Trainer haben eine WhatsApp-Gruppe, sondern auch die Schiris haben ja untereinander eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Und die wissen ja dann auch, wer von den jeweiligen Mannschaften da gerne redet und viel redet. Ja.
Der Sportgericht hat auch eine WhatsApp-Gruppe.
Ja, siehst du? Also in der heutigen Zeit alles da. Und, ja. Sehr, sehr passend. Oh, hier. Das ist wieder hier, das Thema.
Hör mal zu, ich könnte jetzt hier ja, ich meine, wir haben ja alle viel erlebt auf den Plätzen. Ne? Jetzt fallen mir auf einmal während der Gespräche tausende Aktionen ein, die ich da irgendwo mal erlebt habe, wo ich gesagt habe, ey, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich kann mich aber an eine Situation erinnern, da war ich, glaube ich, 14 oder 15 und mein Vater, wir sind ja türkische Einwanderer, mein Vater war damals natürlich regelmäßig bei Spielen von Vatanspor Bad Homburg. Und da bin ich dann auch immer gerne mitgegangen als junger Kerl und wir haben uns dann zusammen die Spiele angeguckt und das war ein Spiel gegen Dortelweil, meine ich, also irgendwas, oder Ockstadt Bezirksoberliga. Da war ein Spieler bei Vatanspor, der ist vor meinen Augen und das war wirklich so 5 bis 10 Meter vor meinen Augen. Ich stand da direkt am Gelände, damals ganz alt, der Kunstrasen gerade neu, der schlechte. Und dann läuft der ungefähr 10 Meter an, fliegt mit beiden Beinen gefühlt wie Superman durch die Luft. Und trifft mit beiden Beinen den Schiedsrichter, also vorne weg, die beide Beine. Ich glaube, dieser Spieler hat damals ein Jahr Sperre bekommen. Das ist mir gerade eingefallen. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, gebe ich dem Ganzen natürlich komplett recht, dass der Schiedsrichter erstmal grundsätzlich geschützt werden muss. Also solche Sachen dürfen halt einfach nicht passieren. Das ist schon irgendwo nachvollziehbar, wenn man sagt, hier, wir vertrauen erstmal auf das, was der Schiedsrichter sagt. Weil wenn wir das nicht tun würden, dann ist ja Polen offen im Prinzip. Das ist schwierig.
Klar, schwierig, klar. Da haben wir ja auch vor ein paar Wochen schon mit dem Thorsten Bastian drüber gesprochen.
Richtig.
Ja, also ja, das, was da in den Zeitungen oder hochkocht und das, was wir mitbekommen, auch mit den Videos und so weiter, die Dinge, die gefilmt werden, das ist scheiße, das will keiner sehen. Das willst du nicht sehen, das ja. will Bernd nicht sehen, ich will es nicht sehen. Fußball ist eine geile Sache. Genau. Und Fußball soll, wie schon gesagt, Spaß machen und Freude bringen. Klar muss man mit Niederlagen auch zurechtkommen und mit Kritik zurechtkommen, aber trotzdem ist es einfach ein großes Miteinander. Also in der Sache Verein, den Farben getrennt, ja, das sieht man ja auch so. Und von daher... Schiris sollten da auch, wie Medien schon gesagt hat, geschützt werden.
Ich habe mal eine Frage, beziehungsweise ich habe eigentlich mehrere Fragen noch an den Bernd. Mhm. Mich würde mal interessieren, Bernd, was war eigentlich dein schönstes Erlebnis, was du mit dem Fußball verbindest?
Also prinzipiell gibt es natürlich da zwei schöne Sachen. Einmal trainiere ich mittlerweile eine G-Jugend. Ich habe mit dem Martin Leverle, den kennt ihr vielleicht auch noch, der hat in Usingen lange gespielt. Wir sind beide 2013 Vater geworden und haben damals schon ausgemacht von zwei Jungs und haben damals schon ausgemacht, wir trainieren irgendwann mal zusammen die G-Jugend und das haben wir dann auch umgesetzt. Das heißt natürlich, das erste Tor meines Juniors in der G-Jugend, ich hätte heulen können, durfte ich aber als Trainer nicht machen. und das hat mich schon ja, sehr, sehr für ihn im Endeffekt gefreut. Aber ja, es kommt natürlich auch dazu, dass ich meine Frau, also die liebe Natascha, habe ich quasi durch den Fußball kennengelernt. Im Endeffekt, was hat meine Mutter früher gesagt? Meine Mutter hat gesagt, Bernd, geh nicht immer nur auf den Sportplatz, da lernst du nie eine kennen. Und ja, es war nicht so. Gemeinschaftliche Vorstandsarbeit bei der Usinger TSG 2005 haben wir uns da eben kennengelernt. Und ich wusste spätestens am Valentinstag 2006, dass er die richtige ist. Da waren wir damals noch nicht so sehr lang zusammen. Und ich habe gesagt, Schatz, es ist zwar Valentinstag, aber ich habe für heute Abend ein Gespräch beim Toto Daud ausgemacht. Ich gehe mit dem heute Abend essen und versuche, den für Usingen zu verpflichten. Er hat kurz mit den Augen gerollt und hat gesagt, geh. und da habe ich gesagt, alles klar, die Frau kannst du heiraten. die unterstützt das Ganze.
Und ich wollte gerade sagen, nicht, dass der Toto Daud den Antrag angenommen
hat. Nein, wobei Toto Daud, super Typ. Das Gespräch war auch ganz, ganz toll gewesen. Er kam ja dann bekanntermaßen nach Usingen, hat lange bei uns gespielt und wir sind auch heute leider nicht mehr dauerhaft, aber einmal im Jahr sehen wir uns noch auf irgendwelchen Freizeitturnieren oder sowas. Und ja, war top gewesen, war wirklich toll gewesen. Aber wie gesagt, ja, also dass ich über die Usinger TSG meine Frau kennengelernt habe, war im Endeffekt dann das schönste Erlebnis, wenn man so will. Außerhalb natürlich von sportlichen Aufstiegen ist das aber die viel wichtigere Sache gewesen.
Geile Geschichte.
Sehr schöne
Geschichte. Oh, wunderschöne sehr Geschichte. Schön. Wunderschöne Geschichte. Also weiß deine Frau auch, was abseits ist.
Absolut. Ist nur leider wie mein Sohn Bayern-Fan. Und ich habe daheim mit zwei Bayern-Fans zu tun. Und aber bei uns wird halt Fußball gelebt. Selbst unsere Katzen heißen Goleo und Poldi. Also bei uns ist alles im Endeffekt Fußball pur. Mein Sohn hat geschätzte 20 Fußballmaskottchen im Bett liegen von sämtlichen Vereinen und kann euch erzählen, wie das Maskottchen vom SV Sandhausen heißt. Könnt ihr mal googeln. Und
ja, machen wir.
Also bei uns wird Fußball gelebt.
Ja. Oh, das ist schön. Also das macht Köln auch auf jeden Fall ein bisschen sympathischer. Ja, große Geschichte. Ja. Zu Toto Daud. Bernd, du hast gesagt, du hast die Podcast-Folge gehört letzte Woche mit dem Zampach. Metin, du warst letzte Woche auch live mit dabei. Toto Daud, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Kleinkamen wurde ja letzte Woche vom Zampe erwähnt. Und Toto Daud hat in der Halbzeit eine Verletzung vorgetäuscht, damit der zweite Torwart noch Einsatzminuten bekommt. Der wollte unbedingt gegen die Eintracht spielen, weil er Eintracht-Fan ist. Ist das geil, oder?
Das ist aber typisch Toto.
Und wollte ich gerade sagen, das ist einfach unfassbar geil, dass du halt jemanden hast, der da halt auch sagt in dem Moment, ach hey, du, was soll's, ist die Eintracht, passt, dann gehe ich raus.
Ja gut, aber der Mann hat auch einige schon erlebt und also das ist eine ganz große Nummer, der Toto Daud. Also ich habe das ja auch am Fernsehen verfolgt hier und da, auch ich gucke ja auch andere Sportarten an. Also das ist schon eine große Nummer, ne?
Ja, lade den ganz, ganz groß. Das wäre ein guter Mann, der ist ja auch Olympiateilnehmer und im Endeffekt, der hat zum Beispiel den Kai Schnitter getraut. Also der Kai Schnitter wurde auch im Tor des SV Fauerbach wurde von Toto Daud als Redner im Endeffekt getraut. Ja, also
verrückt. Das hat er nicht alles gemacht,
Wahnsinn. Geil, geil. Total klasse. Nee, also ist
wo du, notieren. Ja, notieren bitte, ganz, ganz wichtig. Wo wir gerade aber bei Toto Daud waren, jetzt wäre auch noch eine Frage gewesen, wer ist denn aus deiner Erfahrung raus, muss jetzt nicht unbedingt mal einer sein, mit dem du aktiv vielleicht zu tun hattest, wer ist denn der beste Amateurfußballer, Bernd, den du gesehen hast, auf einem Platz, den du vielleicht nach Usingen holen wolltest, das nicht geklappt hat, der beste Amateurkicker?
Ich fand, in der Zeit, wo wir Verbandsliga gespielt haben, habe ich als Gegenspieler keinen besseren gesehen wie den Tobias Leis. Ich weiß nicht, ob er euch ein Begriff ist. Damals Sportfreunde Seligenstadt. Ich glaube, der hat sogar auch mal beim VfR Mannheim gespielt. War natürlich viel zu weit, um den nach Usingen zu holen, aber ich habe keinen besseren gesehen wie Tobias Leis.
Sagt mir nichts. Mir
hat er jetzt nichts gesagt.
Aber Bernd, du hast ja Ahnung vom Fußball, deshalb glauben wir dir das ungesehen.
Definitiv, ja. Definitiv. Ja, und jetzt bleibt ja nur noch eigentlich die Trainergilde.
Ja.
Der beeindruckendste Trainer, Bernd.
Absolut, und kann nicht anders die Antwort lauten, ist der Michael Deuerling. Michael Deuerling hat uns 4,5 Jahre geführt. Auch hier weiß ich, der Michael Deuerling ist natürlich bei den anderen Vereinen, gegen die er antritt, sicherlich nicht immer wohl gelitten, aber er steht zu 100% hinter seiner Mannschaft. Er verteidigt die Mannschaft bis aufs Blut. Er hat einen super Humor. Deswegen, wir haben damals überlegt, wen wir verpflichten, und ihr hattet in der ersten Folge den Manni Meier, und die letzten beiden, die wir in der Verlosung hatten, waren der Manni Meier und der Michael Deuerling. Und ganz ehrlich, wir hatten damals dem Manni Meier den Posten Trainer in Usingen angeboten. Der Manni hat es nicht angenommen, hat auch irgendwann mal zu mir gesagt, das wäre der größte Fehler, den er damals gemacht hat, und ist damals der Spielvereinigung Bad Homburg gegangen. Und dann war damals damals für uns dann nur die zweite Option, Michael Deuerling, der aber bei uns ja wirklich 4 Jahre ist Meister in der Gruppenliga geworden, hat dann 2 Jahre mit uns in der Verbandsliga die Klasse gehalten, ist dann ja Zweiter geworden in der Verbandsliga, wir haben ja damals sogar um den Aufstieg in die Hessenliga gespielt, ganz tolles Erlebnis vor vielen Zuschauern, damals in Eder-Bergland beispielsweise, und was der Michael aus der Mannschaft rausgeholt hat, war top, und also ich kann über den Michael, ich war auch am Anfang sehr, sehr skeptisch, aber ich kann über ihn echt nur Gutes sagen.
Toll!
Michael Deuerling.
Ja, sag was.
Also gut, pass auf, meine Familie und ich im Urlaub in der Türkei an der Ägäis. Wir laufen durch den Speisesaal bei Kuscha, wenn es einen von euch was sagt.
Nee, leider nein.
So. Und dann laufe ich da den Gang entlang, suche einen Platz, alles voll, immer in den Hotels, ist echt doof, ne? So, und dann gucke ich so, und dann sitzt da viele Deutsche natürlich in dem Hotel, und dann gucke ich so hin, und den Typ kenne ich doch irgendwoher. Und dann bin ich weitergelaufen, und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt, und dann habe ich immer wieder darüber geguckt, den Typ kenne ich doch irgendwoher. Am Ende war das der Deuerling in der Türkei. In Kuscha, das treffe ich den Urlaub. Da habe ich ihn übrigens auch erst kennengelernt. Wir kannten uns vorher persönlich nicht. Aber die nächsten Tage waren wir Best Friends. Ja, also ich kam sehr, sehr gut aus mit dem Micha. Und ganz feiner Kerl. Wie gesagt, das Trainerjob kann ich nicht beurteilen. Aber so privat kam ich sehr gut aus mit ihm. Das muss ich sagen.
Ja, ja, wirklich. Vor allem, man hört einen Michael ja auch auf dem Platz. Ne? Also auch wenn du auf zum Beispiel in Obererlenbach oben parkst und die spielen auf einem kleinen Kunstrasen, du hörst ihn, wenn er die Mannschaft anfeuert. Also das fand ich immer beeindruckend. Ja, wie nah er da an der Mannschaft dran ist und wie er mitlebt, das ist beeindruckend. Aber das war ja der Manni Meier auch. Ja? Also das sind ja auch Jungs, die da alles machen. Ja? Also, und vor allem, der kann Geschichten erzählen. Also beeindruckend. Er war ja auch ein paar Mal beim Stammtisch, ja. Bernd, ne? Und da sitzt man da auch da, ich mit dem offenen Mund, geile Geschichten.
Definitiv. Also man muss halt, am Ende muss man sagen, egal wo er war, er hat sportlich Erfolg.
100%, das kann man, glaub ich, 100%.
Ja, und im Training kam meistens wirklich dann irgendwann die lautstarke Ansage, einfach nur Goodison Park. Ja? Goodison Park hat er gerufen, dann wussten alle, okay, jetzt müssen wir noch mal ran, jetzt müssen wir noch mal loslegen. Also.
Sehr geil. Ja, da hat jeder Trainer so seine Möglichkeiten, ne? Mädchen.
Nein, das sage ich nicht. Du, man muss auch mal Geheimnisse für sich behalten jetzt.
Ach so, na gut, okay.
Also nur weil wir jetzt hier Podcast zusammen machen, heißt das nicht, dass ich dir alles verraten muss, was ich so mit meinen Jungs mache.
Brauch ich nicht.
Ne? Nee. Aber außerdem bist du ja du bist doch top, Mike. Du bist
in was?
Top. In fast allem.
in fast allen.
Ja, also wenn ich mit dir über Fußball rede, muss ich echt sagen, dann habe ich absoluten Fachmann mir gegenüber. Immer wieder schön mit dir über Fußball zu reden. Aber sag mal, wo wir gerade dabei sind, ich muss es jetzt loswerden. Ich muss es jetzt loswerden. Ich wurde gebeten von einem unserer Supporter für Steilklatsch, dem Yannick.
Ja.
Der Yannick, dem ist ja aufgefallen, dass ich letzte Woche einen Fauxpas hatte.
Ja. Ja.
Ich habe Jupp Heynckes und Felix Magath ein bisschen durcheinander gebracht in der Frankfurter Ära.
Minimal.
So, und jetzt lief der doch tatsächlich am Osten vorbei. Mit George und mit Gabriel liefen die am Osten vorbei, gerade gestern, am Vatertag. Und haben wir kurz darüber gesprochen und dann sagt er doch zu mir, willst du ihm mal einen auswischen? Sag ich so, wie meinst du das jetzt? Ja, ich hatte ihm halt erzählt, hier, Mike, lösch das doch raus. Nein, das bleibt drin. Und dann sagt er, frag ihn doch mal, wie das damals war bei MTV Dismissed.
Der Drecksack.
Würde ich jetzt aber auch gerne hören.
Ja. Bernd, weißt du die Sendung? Weißt du, wovon wir reden? Mike, komm.
Ja, genau, Mike, du mal Gast. Auf Mike. Geht's. Wie war das denn, Mike, damals?
Ey, Yannick, seid, dir drehte ich so in den Hintern. MTV Dismissed war eine Kuppelsendung auf MTV damals, Anfang der 2000er. Und da durfte ich mitwirken. Und es war eine wunderschöne Zeit, 9 Tage Spring Break. Ich würde es jetzt nicht mehr machen. Aber damals war es ganz nett. Und ich habe, glaube ich, irgendwo noch ein Video. Ich hoffe, meine Tochter wird das nie zu sehen bekommen.
Also, aber wurdest du denn dismissed oder wurdest du gewählt oder wie war das?
Also ich hatte das Glück, ich wurde ausgewählt, aber auch nur, weil mein Konkurrent 2 Tage vorher das Mädel, mit der wir da irgendwie zusammen waren, angebaggert hat aufs Übelste und der hatte keinen Bock mehr. Und einen Tag später haben wir erfahren, dass wir 3 drehen. Also von daher hatte ich da.
Ich dachte schon, es liegt an der Frisur.
Die Frisur war damals, wie gesagt, ganz schlimm, aber was soll's. Also Fehler, aber Yannick. Du bist einer.
Ja, nee.
Bernd.
Ja.
Bernd. Grüße. Ja, liebe Grüße. Bernd, was hast du denn in deiner Jugend so gemacht, was du jetzt ein bisschen bereust? Sag doch mal jetzt.
Da bist du mich auf dem ganz falschen Fuß. Was habe ich gemacht, was ich bereue? Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel Süßigkeiten gegessen. Fängt sich heute noch an, aber das ist das Einzige, was ich glaube, ich bereue. Sonst bin ich ganz zufrieden mit dem, was da sonst raus geworden ist.
Stell dir mal vor,
ja?
Du hättest nicht so viele Süßigkeiten gegessen. Wahrscheinlich hättest du deine Frau niemals kennengelernt.
Das kann gut sein, ja.
Ja.
Dann wärst du nicht so früh in die Vorstandsarbeit, ja. Nicht so früh in den administrativen Bereich und dann hättet ihr nicht zusammen dort die Arbeit geleistet. Du hättest vielleicht.
Also war doch gut. Alles klar.
Alles gut. Alles gut gelaufen.
Oh Mann, ey, das ist schon wieder die Zeit rennt.
Das war schön.
Weltklasse. Das war Weltklasse. Ja. Bernd, großartig.
Mir hat es gefallen. Für mich bleibt noch die Frage, wie kann ich euch unterstützen bei eurem Legendenspiel?
Weil da war ich mich jetzt auch schon, weil das ist der letzte Punkt auf meinem Zettel. Hast du eine Idee?
Prinzipiell hätte ich 2, weil ich spielen macht keinen Sinn. Ja, da tut keinem Gefallen mit. Entweder ich stelle mich beim Thorsten Bastian an die Linie, ein bisschen die Linie hoch und runter müsste gehen. Abseits erkenne ich auch von der Mittellinie raus. Und,
stark.
Sehr gut.
Ja, das macht die Erfahrung. Und also wie gesagt, entweder das oder alternativ, vielleicht sogar auch zusätzlich. Ich habe ja gesagt, ich trainiere mit G-Jugend. Vielleicht hätten wir einfach nur Spaß als Einlaufkinder mit euch einzulaufen.
Hier, Deal.
Oh, jawohl, Deal. Da nageln wir dich fest. Sehr gut.
Deal. Assistent 1 und Einlaufkinder. Großartig.
Sehr geil.
Abgemacht, Deal,
perfekt. So machen wir das. Der dürfte es natürlich, wir kommen aus den Tiefen des Hintertaunus, vielleicht hat gerade wirklich von Niederrad spielen. Ja.
Also wir haben ja letztens auch auf Insta nachgefragt, also es gab einige interessante Orte, die uns vorgeschlagen worden sind und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, auf jeden Fall, glaube ich, dass da das ein oder andere in der Nähe Bad Homburg vielleicht auch interessant sein kann, oder Metin?
Ich denke auch, weil die Stadionmiete oder die Miete für FSV Frankfurt Stadion können wir uns wahrscheinlich nicht leisten, sage ich jetzt mal.
Das
war auch ein Vorschlag.
Richtig, unter anderem. Ja, aber ich glaube auch Bad Homburg, da wo Wartanspor spielt,
da oben Nordwest prädestiniert
für absolut toller Platz.
Ja, definitiv. Ja,
gute Geschichte. Also wenn wir in der Nähe hier sind, ist das mit den Einlaufkindern auf jeden Fall gebongt, oder?
100%, 100%, große Geschichte, toll.
Sehr geil, ich freue mich.
Dann haben wir das auch geklärt. So, ja. Ich schreibe gerade mit. Check, Einlaufkinder haben wir. Perfekte Geschichte.
Bernd, ganz, ganz liebe Grüße ins Usinger Land an alle, die uns dort kennen. Liebe Grüße auch an die Frau. Ja, haben wir heute auch schon ein bisschen was gehört. Und schau mal, dass vielleicht aus deinem Sohnemann ein guter Kicker für die Usinger wird, oder?
Alles gut, Hauptsache er hat Spaß. In dem Alter geht es wirklich nur noch um Spaß.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Ja, wenn er ein bisschen Talent irgendwann haben sollte, wird es natürlich gerne gefördert. Ist völlig klar, aber wird kein Meter unter Druck gesetzt.
Das ist schön und wichtige Aussage, sollte, glaube ich, auch allen mit auf den Weg gegeben werden. Ich werde mir jetzt, weil ich ja vorhin gesagt habe, Köln nicht so dolle, ich werde mir jetzt mal das Stadionlied vom Köln anhören, Bernd. Sehr sympathisch jetzt. Und jetzt gucke ich mal, vielleicht finde ich noch jemanden sympathisch, außer Toni Polster damals, weil den fand ich Weltklasse. Also bis dahin, Bernd, alles Gute, bleib gesund. Liebe Grüße, wie gesagt, und auf bald, hoffentlich auf irgendeinem
Sportplatz. Alles klar, ich bedanke mich vielmals, hat Spaß gemacht mit euch zwei.
Danke, ja. Bernd, uns auch. Vielen Dank.
Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ja, mein Fazit, Bernd Moses. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger, weiß, was das für ein geiler Typ ist. Und jetzt ist es so, dass wir hier bei uns einen Podcast hatten. Geiler Typ, hat sich alles bestätigt, authentisch. Tolle Geschichten, auch mal aus Sicht eines, wie nennt sich das jetzt, Metin? Kreis? Sportgericht?
Moment,
jetzt kommt's, jetzt kommt's.
Vorsitzender des Kreissportgerichts Hochtaunus.
Sind viel Platz auf der Visitenkarte weg. Also vor allem ganz, ganz toll, wichtig zu erkennen, dass da halt auch Leute dahinter sind. Es sind ja nicht nur die Leute, die da am Häuschen sitzen, das Geld einsammeln oder die Würstchen verkaufen, drumherum. Ganz, ganz wichtige Menschen. Dann geht es halt auch, wenn das Spiel vorbei ist, auch gewisse Wege, die leider auch manchmal genutzt werden müssen. Und das sind dann so die Tage, an denen der Bernd dann abends sitzt und dann einen Spruch raushauen muss.
Also mein Fazit ist, also wenn ich mal irgendwann vor dem Sportgericht sitzen sollte, ich hoffe nicht, und deswegen irgendwie mit Bernd, das ist natürlich so eine Sache, aber wenn, dann bitte beim Bernd.
Ja, aber Bernd ist ja jetzt befangen, weil ihr ja alle unseren Podcast gehört habt. Stimmt. Also das geht jetzt natürlich.
Das hätte ich jetzt gar nicht sagen dürfen.
Das hättest du nicht sagen dürfen. Ja, aber ich sage jetzt zum Abschluss noch eins, ich habe es ja vorhin gesagt, Köln, nicht so meine Welt, aber das ist ein weiterer Punkt, was jetzt für mich oder was mir gezeigt hat, dass Köln doch was sehr Sympathisches ist. Ich habe mir jetzt auch die Hymne angehört, gerade eben.
Köln. Ja, gut.
Findest du nicht?
Ach du. Köln. Köln. Spielen die auch Fußball?
Köln spielt auch Fußball. Toni Polster, Pierre Littbarski.
Oh ja, oh, Hessler, Littbarski.
Icke Hessler, Bodo Egner, Weltmeister.
Toni Schumacher. Oh.
Das ist richtig,
aber auch nur, weil Toni Schumacher bei Fenerbahce war. Ganz große Nummer. Okay, also du hast mich überzeugt,
ist okay. Ich bin jetzt auch ein Busy Köln-Fan. Ich bin jetzt ein Busy Köln-Fan. Also Bernd, vielen Dank und an die Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt gesund. Danke weiterhin. Fürs Zuhören. Samstag, der 23. Artikel in der Frankfurter Rundschau über unser tolles Podcast. Der mag Zeitung holen, online lesen, wie ihr möchtet. Danke nochmal an der Stelle, Daniel. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!